Wir hören aus 1. Mose 3, die Verse 14 bis 16. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.
Gott hatte die Hände des Menschen so reich gefüllt in seiner Schöpfung, und jetzt steht er da mit leeren Händen nach dem Sündenfall. Davon singen wir mit dem angezeigten Lied 382: Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt. Mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. Hast du mit Namen mich in deine Hand, in deine Barmen fest mich eingeschrieben? Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land, werd ich dich noch mit neuen Augen sehen. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich führt in deinen großen Frieden. Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, und lass mich unter deinen Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir komme.
Wir hören Auszüge aus Johannes 11. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorfe Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Maria lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Einige aber unter ihnen sprachen: Er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er auch nicht machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach: Heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihm: Löst die Binden und lasst ihn gehen.
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wir singen das Lied Holz auf Jesu Schultern. Auf Jesu Schulter von der Welt verflucht, wacht zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wollen wir Gott bitten, dass auf unserer Fahrt Friede unsere Herzen und die Welt bewahrt. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr,
Ward zum Baum des Lebens ist von Früchten schwer. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Lass uns auferstehen. Lass uns auferstehen.
Als Predigtext habe ich ein ganz kurzes Stück aus dem Markus-Evangelium. Es geht ja in der Passionszeit um die Leidensgeschichte Jesu, um ihre Hintergründe. Ich hatte ja das schon gesagt, die Leiden waren vielfältig und so litt Jesus zum Beispiel an einem religiösen System, was zwar augenscheinlich äußerlich ganz auf Gott ausgerichtet war, aber in Wirklichkeit eben nicht. Und so lesen wir in Markus 11, die Verse 5 bis 18. Sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an auszutreiben die Verkäufer und Käufer im Tempel. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel herumtrüge. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und das kam vor die hohen Priester und Schriftgelehrten. Und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Sie fürchteten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, ich stelle mir das vor, wie Jesus in diesen Tempel geht und dort alles umstößt, aber ich habe mir selten vorgestellt, was das eigentlich wirklich genau heißt. Das war nämlich ein unglaublicher Kraftakt. Also nicht nur körperlich alleine, nicht diese ganzen Händlertische da umstoßen und so, das waren ja nicht nur Tapeziertische. Das war ein Kraftakt, aber vor allen Dingen mental. Denn ich möchte euch mal die Situation vor Augen stellen. Man geht im Geiste jetzt mal nach Jerusalem. Da ist dieses riesige Tempelgelände. Also ich habe gehört in einer Auslegung von Roger Libby, dass dieser Tempelplatz so groß war, dass alle Kirchen und Kathedralen Englands darin Platz gehabt hätten. Also das ist ein riesenhaftes Gelände gewesen. Wenn wir jetzt zum Beispiel große Schlösser besichtigen, gehen wir, was weiß ich, Versailles, dann ist man da ja erstaunt, nicht? Und dann fühlt man sich klein. Und das ist ja auch immer bei den großen Bauwerken, sowohl bei den Römern, aber auch im Dritten Reich und in allen Diktaturen, man baut riesenhafte Gebäude, damit der Mensch sich ganz klein und winzig vorkommt, wenn er da hintreten muss. Und ja, nicht aufmuckt. Und jetzt geht also Jesus auf diesen sagenhaften Tempelplatz mit diesen riesigen Abmessungen. Eine große Säulenhalle begrenzt an der einen Seite den Vorhof der Heiden. Eine lange Halle mit riesigen Säulen, und zwar nicht, wie wir das aus unseren Kirchen kennen, aufgebaut, etagenweise, sondern aus einem Stück die Säulen. Unfassbar, was die da herbeigeschleppt haben unter Herodes dem Großen. Nicht? Der wollte sich da auch einen Namen machen, beliebt machen beim Volk mit diesem prächtigen Tempel. Und dann fühlt man sich sehr klein. Und in dieser großen Halle sind also die Tische der Verkäufer aufgebaut, denn die Pilger, die nach Jerusalem kommen, können ja nicht aus aller Herren Länder ihre Opfertiere mitbringen, also müssen sie gekauft werden in Jerusalem praktischerweise. Da stehen sie nun einer am anderen, Schafe, Tauben für die ärmeren Leute. Aber nun war das Problem, wie sollte man das bezahlen? Alle haben unterschiedliche Währung, nicht? Da kennt man, muss man dann tauschen, also auch die Geldwechsler. Und ganz am Ende dieser riesenhaften Halle, da ist der Bereich, wo der Sanhedrin tagt, wo der seinen Platz hat, also die hohen Priester und die Pharisäer, die Führer des Volkes, die geistlichen Führer des Volkes. Und die haben die Aufsicht über all das und sind da mit ihren Gewändern. Unangreifbar, nicht? Und da soll man reingehen und hier so einen Aufstand machen? Ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte das nicht vermocht. Es war in diesem ganzen Trara kaum eine Besinnung auf Gott möglich. Der Vorhof der Heiden, nicht? Wozu waren die Heiden aus aller Herren Länder gekommen auch, um den Tempel zu schauen? Aber wir wissen es ja aus Apostelgeschichte 8, aus Äthiopien, der Kämmerer, nicht? Ein Gottsucher. Jetzt stellen wir uns das mal vor, da ist also ein Gottsucher, geht an den Tempel heran und da ist nur Tohuwabohu. Die Händler rufen hier Opfertiere, da, meine sind besser vielleicht. Die Priester haben angestellt noch Leute, die genau begutachten, ob die Opfertiere geeignet sind. Das muss auch bezahlt werden. Und die Geldwechsler nehmen ein bisschen Aufschlag, ist ja überall so. Die verdienen Geld damit. Und die hohen Priester, die haben an ihre Söhne das Tempelareal vergeben und die kassieren eine Standgebühr. Das ist ja bei heutigen Märkten genauso, nicht? Lizenzen. Und es kommen zum Passafest nach Jerusalem etwa 1 Million Menschen. Das ist ein unfassbares Geldgeschäft, was da ist. Und wo Geld ist, ist immer Macht. Das ist ja klar alles, nicht? Wisst ihr, was das für eine Struktur war? Und das war alles perfekt organisiert. Wir müssen uns das mal vorstellen. 1 Million Menschen, die in Jerusalem Passa feiern. Sagen wir mal, ein Lamm reicht, weil sie nicht so sich vollgefressen haben wie heute. Reicht ein Lamm für 10 Personen, dann sind das 100.000 Passalämmer, die geschlachtet werden. Könnt ihr euch das vorstellen? Da kann man nicht einfach sagen, ja, irgendwie schlachten wir das hier schon. Das war perfekt, minutiös organisiert, wie die Opfertiere da geschlachtet wurden. Zack, zack, zack. Da gab es mehrere Abteilungen von Leuten, die da beim Tempel dienten und dafür ausgebildet waren. Und die haben das im Minutentakt, kann man sagen, gemacht. Und dann flossen da Ströme von Blut. Das kann man ja, wenn so ein Lamm vielleicht 3-4 Liter Blut hat, nicht? Mal 100.000. Das muss ja irgendwo weggeleitet werden. Das ist alles organisiert gewesen. Da gab es ein Abwassersystem, da gab es ein Wassersystem, was Wasser hingeleitet hat, damit das alles da weggespült wird. Ich sage das nur mal, ist jetzt für die Predigt eigentlich relativ irrelevant. Nur, dass wir uns mal vorstellen können, wo Jesus da hinkommt, in ein perfekt organisiertes System, wo ein Rad ins andere greift und wo das schon seit vielen, vielen Jahren und Generationen so ist und wo man drauf stolz sein kann, was da geschaffen worden ist. Das gab es ja in der ganzen antiken Welt nicht, so etwas. Also der Tempel in Jerusalem hatte schon da wirklich ein Ansehen. Das war nicht ohne Grund, dass von so vielen Ländern Menschen kamen, sich das anzuschauen, nicht? Und wenn also die Menschen stehen und staunen und man vor Ehrfurcht erstarren muss vor dem, was da geschieht, dann geht man nicht einfach da rein und wirft das alles um und sagt, ihr habt das Haus Gottes zu einer Räuberhöhle gemacht. Wahnsinn, was Jesus da auf sich nimmt. Er nennt es Räuberhöhle. Aber nicht nur aus dem Grund, dass gar keine Besinnung mehr möglich war. Da klingelt das Geld, da gurren die Tauben, die Schafe blöken, die Leute reden durcheinander. Wie will man denn da zum Gebet finden? Im Übrigen, es gab am Ölberg auch einen Verkaufsstand. Man hätte das auch alles anders regeln können, ne? Aber so war es halt praktisch. Ach ja, gleich am Tempel, nicht? Muss ich nicht erst am Ölberg was kaufen oder sonst wo und das dann dahin bringen. Gleich am Tempel, da bezahle ich auch mal ein bisschen mehr. Ja, also wenn ich eine Pilgerreise nach Jerusalem gemacht habe, dann habe ich auch noch die paar Kröten mehr. Und die sich das in die Tasche stecken, die freuen sich und werden reich damit. Das lässt man sich dann auch nicht gerne nehmen. Eine Räuberhöhle aus mehreren Gründen. Weil alle daran verdienen, die Geldwechsler, die Händler, die Preise festsetzen und die Tiere waren dort teurer im Tempel als sonst irgendwo, alles in die Taschen gewandert, die Priester mit ihren Lizenzen alle verdienen. Und das alles unter den Augen des Sanhedrin, der die oberste geistliche Autorität hatte, das durfte man nicht kritisieren, nicht als normaler Bürger. Die kamen gleich unter Gott, nicht? Und wer da das kritisiert, ist todeswürdig. Außer der Messias. Der dürfte natürlich auch den Sanhedrin kritisieren. Und da merken wir, was Jesus hier auch für einen Anspruch natürlich hat. Wenn er da aufräumt und sagt, was die geistlichen Autoritäten sind, die da sitzen in ihren langen Gewändern am Ende dieser riesigen Säulenhalle, die haben versagt. Als Messias darf er das. Und deswegen gibt es auch gleich natürlich die Streitgespräche, von denen wir dann ja lesen. Nicht? Aus welcher Vollmacht heraus tust du das? Zitieren sie ihn vor und Jesus gibt ihnen gar keine Antwort. Er sagt, sagt mir mal, wo Johannes der Täufer herkam, seine Taufe, war sie von Gott oder war sie von Menschen? Und da wollen sie es nicht sagen, nicht? Weil wenn sie gesagt hätten, es war von Gott, dann hätte Jesus gesagt, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Er hat ja von mir Zeugnis gegeben. Und wenn sie sagen, nee, war nicht von Gott, dann wird das Volk sich empören und über sie herfallen. Also sagen sie, wir wissen es nicht, sie halten sich aus der raus und dann sagt Jesus, dann sage ich es euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Aber sie wussten es ja, denn Jesus war gerade von Bethanien gekommen und hatte Lazarus aus den Toten auferweckt. Sie wussten es, die ganze Frage war sinnlos und bescheuert und deswegen antwortet Jesus auch nicht. Das kann man sich übrigens auch mal merken. Es gibt viele Fragen, die Kritiker, die in Wirklichkeit überhaupt gar nicht etwas wissen wollen von Jesus, sondern die nur kritisieren wollen und in ihrer Ablehnung verharren wollen und die dämliche Fragen stellen, die werden von Jesus nicht beantwortet. Und deswegen müssen wir die auch nicht beantworten. Es ist immer so, dass gläubige Menschen sich so in diese Situation hineindrängen lassen wollen, von denen, die Gott ablehnen, sinnlose Fragen zu beantworten. Da können wir von Jesus lernen, der hat es auch nicht gemacht. Ich muss auch nicht jede dumme Frage beantworten. Ich beschäftige mich nur mit Fragen von Leuten, die ernsthaft fragen. Und dann kann ich auch zum Beispiel mal sagen, das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich weiß es auch nicht genau. Das hindert aber meinen Glauben nicht. Aber die anderen brauchen wir nicht immer antworten. Also das ist die Sache, die Jesus hier durchführt. Er ist ein Unruhestifter, sagen sie. Ja klar, wenn er die Tische da alle umwirft und so, und da hat er ganz schön Rabatz gemacht, aber war es nicht in Wirklichkeit anders? Hatte Jesus das nicht gemacht, damit endlich wieder Ruhe einkehrt im Tempel? Damit man Ruhe hat zum Beten, zur Besinnung auf Gott? Ist auch interessant, nicht? Jesus kommt, um Ruhe zu stiften, aber die Menschen sagen, der ist ein Unruhestifter. Interessant. Und Jesus wirft also dem Tempelbetrieb hier Raub vor. Beraubt wurde vor allem und zuerst Gott um seine Ehre. Es ging nämlich nicht mehr um die Ehre Gottes, sondern es ging um so vieles andere. Und dann, wenn Gott beraubt wird, um das, was ihm gehört, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Anbetung, dann folgt daraus, dass ganz viele andere Verluste auch noch entstehen. Beraubt wurde nämlich dann auch der Gottesdienst um die nötige Sammlung. Da ist nur noch Klamauk. Und wisst ihr, wenn ich so mich umschaue in der Gemeindelandschaft, in Deutschland, in Europa, da wird so viel Klamauk gemacht von Gemeinden, damit die Leute irgendwie kommen und sich wohlfühlen. Da muss irgendwie ein Raum hergerichtet werden, damit die Kinder da toben. Ich weiß nicht, worin der Nutzen bestehen soll, dass man Kinder in den Gottesdienst mitnimmt, damit sie dann parallel herumtoben und die Mütter dann angeblich die Predigt verfolgen auf dem Fernseher. Also ich habe schon von vielen Müttern gehört, dass sie das nicht verfolgen können. Es gibt überhaupt gar keinen geistlichen Wert dafür. Warum man Kinder nicht mit hineinnimmt in die Ruhe Gottes und sagt, wir feiern jetzt Gottesdienst, schaut es euch an, wie die Erwachsenen feiern. Die Kinder machen das nach, normalerweise. Nein, da muss viel Klamauk gemacht werden, Betrieb und das, wir bieten hier an und wir machen und trari trara. Ja, kann man machen, aber man kann auch mal die Frage stellen, dient das, was wir hier tun, eigentlich noch dazu, dass Menschen sich wirklich sammeln? Mal still werden? Nur weil die Gesellschaft laut ist und aus allem immer eine Party machen will, müssen wir das doch nicht auch tun. Wie sieht es aus bei uns? Wird da auch so manches beraubt? Der Gottesdienst, die Versammlung der Gemeinde zum Gebet, durch ganz viele andere Dinge abgelenkt. Und dann in der Folge davon werden ja auch die Heiden beraubt, nämlich um eine geistliche Erfahrung. Im eigentlichen Kernbereich des Tempels, wo die Juden dann hin durften und da, wo die Priester waren, war natürlich Ruhe. Nicht? Aber gerade im Vorhof der Heiden, wo die hinkamen, die vielleicht eine Gottesbegegnung suchten, war die nicht möglich, weil da ja so ein Trara herrschte, nicht? Da werden also die, die Gott suchen, um eine wirklich geistliche Erfahrung in der Gegenwart Gottes gebracht. Wie sieht es bei uns aus in der Gemeinde? Und dann, wie sieht es aus in unserem Leben? Denn im Neuen Testament wird ja einerseits die Gemeindeversammlung, egal ob jetzt in einer Kirche oder in einem Haus, wird ja die Gemeinde als Tempel Gottes genannt. Ein lebendiges Haus aus lebendigen Steinen, dieser Tempel. Und auch im 1. Korintherbrief Kapitel 6 wird unser Herz als ein Tempel Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes genannt. Was ist da los? Sind wir Räuberhöhle oder Bethaus? Ich bin oft nicht Bethaus. Da ist schon so viel Ablenkung, da startet man schon in den Tag und hat so viele Gedanken und Sachen und das und da kocht man sich noch schnell einen Kaffee und dann ist aber schon irgendwie die erste Nachricht eingetroffen und auf einmal fällt einem ein, was ich gestern den ganzen Tag eigentlich schon machen wollte und nicht gemacht habe und dann macht man es schnell und schon ist man im Tagesgeschäft. Was war das eigentlich konkret damals und was ist es heute, was diese Sache stört und verhindert? Nämlich, dass unser Leben und die Gemeinde ein Bethaus ist. Und mir sind da drei Sachen eingefallen. Das eine ist natürlich das Arrangement mit dem Nützlichen und Bequemen. Also das war natürlich ganz nützlich und bequem, dass dort im Tempel man die Verkaufsstände hatte. Klar, es war auch alles ganz gut organisiert. So kann das auch im Gemeindeleben sein. Dinge sind da praktisch und nützlich geregelt, aber führen sie noch in die Gegenwart Gottes? Das ist ja die entscheidende Frage. Führt das, was wir tun, in die Gegenwart Gottes oder haben wir uns einfach ganz gut damit eingerichtet, dass das halt so ist? Ich habe zum Beispiel diesen Druck verspürt dieses Jahr in den Vorplanungen über das Osterwochenende. Ich dachte, ich muss überall mal hin in die Orte. Und dann Familiengottesdienst haben wir ja immer gemacht, nicht Karfreitag, Familiengottesdienst. Ach, das ist so schwierig vorzubereiten, dass die Kinder die ganze Zeit auch dabei bleiben. Und dann, wenn das gelaufen ist, also hier Familiengottesdienst, Karfreitag, Ostersonntag auch wieder Familiengottesdienst, aber morgens um 6 Grötschen, einen eigenen Gottesdienst mit Predigt für die Erwachsenen, die sagen, ich stehe früh auf, ich möchte den Ostertag ganz früh beginnen mit Sonnenaufgang. Und dann ist das irgendwie so ein Druck und man sagt, ja, das ist doch immer so gewesen im Gemeindeleben. Jetzt müssen wir das irgendwie durchbringen. Ich habe dann gesagt, nee, ich mache es nicht. Ihr habt das ja auch schon im Blättchen gesehen. Ne? Ich werde das irgendwie nicht hinbekommen, jedenfalls nicht ohne in so eine Schiene zu fahren, einfach ganz viel abzuarbeiten. Sondern ich muss das alles irgendwie geregelt kriegen. Denn dann bis zum letzten Tag wird noch irgendwas gebastelt oder so. Es ist ja eigentlich ein Irrsinn. Ja, nun gut, jetzt habe ich mich also damit arrangiert zu sagen, nee, ich mache das dieses Jahr anders. Das ist aber auch noch keine Garantie dafür, dass die Gemeinde zusammenkommt und in die Gegenwart Gottes findet. Oder ich selber persönlich, nicht? Wie ist das bei uns in der Gemeinde oder auch privat? Ordnen wir da die Anliegen Gottes unseren Strukturen unter oder lassen wir die Anliegen Gottes untergehen? Geben wir Gott, was Gottes ist, den ersten Platz, das Vorrecht vor allem anderen? Dann müsste manches Laute und manches Betriebsame dem Gebet weichen. Dann ist da die Herrschaft des laufenden Betriebs, das hatte ich ja schon gesagt, man hat das immer so gemacht, nicht? Das Gemeindeleben ist einmal angestoßen und dann läuft das über Generationen, so muss man es einfach am Laufen halten. Dann geht der Blick vielleicht fürs Wesentliche verloren. Man kann ja betriebsblind werden durch den Versuch, dass man immer alles noch irgendwie unter einen Hut kriegt. Und dann ist ja auch die Frage, wem gefällt eigentlich das Programm, was wir da machen? Gefällt das vor allen Dingen uns selbst? Ach, den Leuten, da hat es schon gefallen damit mit dem Tempel, nicht? Aber Jesus sagt, ihr habt Gott beraubt, dem gefällt es nämlich gar nicht. Dem gefällt es nicht mehr, was hier geschieht. Und dann ist da natürlich die versteckte Gier. Es war sehr viel Gier auch da nach Geld. Und möchte einfach mal sagen, das Menschenherz ist tückisch, es sucht immer seinen Vorteil. Wir haben ja nicht mehr den Tempel und wir verdienen kein Geld damit, wenn wir hier Gottesdienst feiern. Aber es ist ja mal so eine allgemeine Aussage, dass das, wonach Menschen eigentlich zutiefst begehren, sie dann einen Weg finden, dieses auch zu stillen, und zwar in Verbindung mit dem Gottesdienst. Ne? Das ist eine tiefsinnige Sache, ein tiefsinniger Gedanke. Ich suche eigentlich nicht Gott allein, sondern auch mich selbst. Aber ein Bethaus soll es sein. Deswegen ist die Frage, ist das Räuberhöhle oder Bethaus, entscheidet sich an einer ganz einfachen Sache. Was steht da im Mittelpunkt? Steht der Mensch im Mittelpunkt mit seinen Interessen und Wünschen oder steht Gott im Mittelpunkt? Sehr viele Punkte, wo wir uns hinterfragen können. Jesus lässt das hier alles nicht so stehen. Er wirft die Dinge um. Er bringt in Unruhe, damit wieder geistliche Ruhe entsteht. Und er zitiert hier diesen Satz, mein Haus soll ein Bethaus heißen, aus Jeremia 7. Ich lese mal aus dem Zusammenhang die Verse 8 bis 11. Da spricht der Prophet Jeremia im Auftrag Gottes. Ihr verlasst euch auf Lügenworte, die zu nichts Nütze sind. Also in ihrem Alltagsleben. Ne? Ihr verlasst euch auf Nichtigkeiten, auf Lügenworte. Ihr seid Diebe, ihr seid Mörder, ihr seid Ehebrecher, ihr seid Meineidige. Ihr opfert auch dem Baal und lauft anderen Göttern nach. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht, wir sind geborgen. Und dann geht er und tut weiter solche Gräuel. Haltet ihr denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Ja, Jesus legt hier wirklich den Finger in die Wunde, damals wie heute. Wo Jesus ins Leben trifft, da wird auf jeden Fall Tumult entstehen, weil er den Tempel reinigen will. Und das ist ja auch in einem Gesangbuchlied verarbeitet. Treib all Unreinigkeit hinaus aus deinem Tempel, deinem Haus. Also hier geht es um unser Herz, nicht? Die Vermischung eigener Anliegen und Interessen mit dem Gottesdienst, die Beugung des geistlichen Lebens unter unsere Bequemlichkeit, gegen all das wird Jesus angehen. Wo Jesus auf den Plan tritt, da entlarvt er den religiösen Betrieb als das, was er ist, nämlich Raub. Und das ist wirklich gravierend, dass hier der Gottesdienst gefeiert wird, äußerlich zur Ehre Gottes, in Wirklichkeit aber nicht. Und wie sehr ähneln wir alle diesem Jerusalem, dass da der zentrale Ort in Israel, wo Gott gesagt hat, dort will ich wohnen, mitten unter meinem Volk, und gibt dort die schönen Sinnbilder der Vergebung, der Reinigung durch die Opfertiere, die durch Mose geordnet hat. Ist ja alles ein Sinnbild, nicht, dass Menschen in die Gegenwart Gottes kommen können. Und dann wird das alles zelebriert, aber genau das, worum es geht, geschieht aber nicht. Und wie sehr ähneln wir dem oft. Und da musste dann Jesus halt hier im Tempel mit seinen sanften Reden aufhören und seiner Freundlichkeit und musste die Peitsche nehmen, wie wir in anderen Evangelien lesen, oder beziehungsweise seinen Gürtel als Peitsche und die alle raustreiben mit roher Gewalt. Weil nämlich das alles, was dort geschah, die Menschen nicht wirklich zum Frieden mit Gott bringen konnten. Das sehen wir ja auch bei dem Äthiopier, der hatte in Jerusalem den Tempel besucht, sich dort ein Stück Schriftrolle gekauft und auf dem Heimweg hat er nichts davon verstanden und war nicht zum Frieden mit Gott gekommen. Da musste Philippus auf seinen Eselskarren steigen und ihm das Wort Gottes auslegen. Da ist er da auf seinem Eselskarren auf einmal, weil er den Messias erkannt hat, der das wirkliche Opfer gebracht hat, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen und Frieden finden. Auf dem Eselskarren ist das dann gewesen, nicht im Tempel in Jerusalem, und lässt sich taufen, dieser Mann am Wegrand. Und deswegen schmiss Jesus also sie alle raus damals. Auch als ein Zeichen, dass die Zeit dieses äußerlichen Tierkultes jetzt zu Ende ist, ist abgelaufen, weil er nämlich selbst da ist, das bessere Opfer, von dem Johannes der Täufer ja bezeugt hat, der ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Also Schluss mit den Schafen und Tauben hier, das kann alles raus aus dem Tempel. Wenn Jesus unser Leben reinigen will, damit es keine Räuberhöhle bleibt, wie werden wir dann reagieren? Wie die Priester und Pharisäer, die sind empört, halten wir dann an dem eigenen Gottesdienst fest, treiben wir Jesus dann hinaus aus dem Tempel und sagen, lass mal, dass alles so bleibt. Sie haben ihn dann ja rausgetrieben vor die Mauern Jerusalems und haben ihn dort gekreuzigt. Oder lassen wir ihn sein Werk tun damit unser Leben wieder ein Bethaus werden kann? Das ist die entscheidende Frage, die muss jeder für sich selbst beantworten. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.